Liebe Freunde hier in Meckenheim, liebe Freunde am Internet und am Telefon, ich grüße euch recht herzlich zu unserem heutigen Gottesdienst. Es ist der Gottesdienst zum ersten Advent. Als wir ihn planten, da waren von den gegenwärtigen Bedingungen noch keine Ahnung, wie die Gesetze sein werden. Jetzt sieht es unter uns relativ lehrreich aus. Mal sehen, ob es auch so wirkt. Aber ich gehe davon aus, dass es ein Gottesdienst ist und der Herr hat zugesagt, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, da ist er mitten unter uns. Und so beginnen wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Kinder werden diesen Gottesdienst mitgestalten und ja, es geht letztlich darum, welch großartiger Besuch letztlich im Advent zu erwarten ist. Lasst uns gemeinsam beten und wenn es möglich ist, dann bitte ich dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, hab Dank dafür, dass du zugesagt hast, unsichtbar in unserer Mitte zu sein. Hab Dank, dass du reden willst durch dein Wort, durch das, was die Kinder uns als Zeugnis weiterzugeben haben und durch alles, was heute Morgen in diesem Gottesdienst sein wird. Vor allen Dingen aber hab Dank dafür, dass wir wissen, dass wir nicht auf irgendwelche Probleme warten, sondern dass wir auf dich warten, der du einmal wiederkommen wirst und der du einmal der ganzen Welt zeigen wirst, dass du der Herr über allem bist. Bitte segne uns hier in Meckenheim, segne jeden Einzelnen, der uns im Internet oder am Telefon hört und lass jeden von uns dadurch innerlich gestärkt werden. Amen. Nehmt bitte Platz. Ich möchte die Abkündigung geben. Ich habe ja einen Rundbrief geschrieben, wo ich die gegenwärtige Regelung ein bisschen versucht habe zu erläutern. Wir haben uns das nicht gesucht, aber es ist ein Gesetz, das uns doch stark draufgedrückt worden ist. Und persönlich bin ich der Meinung, es wird noch drastischer werden. Und man hört es ja jeden Tag in den Medien, wie das alles läuft. Ich gehe noch davon aus, dass am Mittwoch noch Bibelstunde sein wird. Und am kommenden Sonntag ist auch der Gottesdienst geplant. Wenn es irgendwelche Veränderungen gibt, würde ich dies mit einem Rundbrief noch bekannt geben, damit niemand vor verschlossener Tür dasteht. Wir werden sehen, wie sich das alles entwickelt. Teenager und läuft noch?
Wir sind nach Häusern,
ja. Also im Freien. Teenager machen ihre Sache noch im Freien. Heute ist kein Kindergottesdienst. Ich versuche, mich zeitlich im Rahmen zu halten. Ihr habt ja bei meinem Freund Joachim Roller gesehen, wie man sich zeitlich im Rahmen halten kann. Er hat sich ja auf den Herrn berufen, der hielt eine lange Predigt, aber ich versuche es trotzdem etwas kürzer zu machen. Lasst uns jetzt ein gemeinsames Lied singen. Du hast eins rausgesucht, ja? Ja. Ja, und danach.
ich habe ein paar Rätselfragen. Die richten sich vor allem an die Kleineren hier im Raum. Aber die Großen können natürlich dann helfen, wenn es nicht weitergeht. Also, alle möchten mich bekommen. Meist liege ich unter dem Weihnachtsbaum. Was könnte das sein? Linda? Geschenke, da kommt der Joshua. Hi Joshua, komm schnell rein. Was gleich gebraucht. Die zweite Frage. Ich bin rund, hab 4 Kerzen und mit Tannen gemacht. Ella. Weihnachtsbaum? Der hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30 Kerzen. Oder Ella nochmal? Ja, stimmt. 1, 2, 3, 4. Richtig. Perfekt. Was bedeutet das Wort Advent? Ella. Ja. Die Größeren? Philipp, weißt du es? Ah, Moritz. Ankunft, genau. Wir feiern eine Ankunft von irgendjemand. Ich weiß noch nicht wer, aber genau. Ja, und wann endet dann die Adventszeit, Linda? Oder an Weihnachten direkt, oder? Dann ist die Ankunft ja vorbei und dann kommt jemand an und dann ist der Besuch da sozusagen an Weihnachten. Jo, und dann gibt es noch eine Frage. Und wo wurde Jesus geboren? Clara. Maria? Wer hat jetzt recht? Keiner? Linda? Oh, Linda hat recht, super. Bravo, gut. Okay, das waren jetzt mal so ein paar kleinere Testfragen. Ihr habt es bestanden, sehr gut. So, und jetzt könnt ihr eigentlich vorkommen. Wir haben noch ein kleines Stück, was ihr sozusagen den Leuten hier zeigen wollt. So. Ja, du bist hinten. Ja, genau. Ja. Warum die Kiste schnell nach Rost? Und du fängst an, du musst mal da reinstecken. Da hinten, das war ganz gut eigentlich. Die kommen ja. So.
Hast du Zeit, Linda?
Nein, ich muss mein Zimmer aufräumen.
Warum denn?
Wir kriegen Besuch.
Von wem denn?
Vom König der Welt. Ich muss aufräumen. Tschüss. Hallo?
Hallo, hat die Linda Zeit?
Nein, sie hat keine Zeit. Wir kriegen Besuch. Ihr räumt doch bestimmt auch euer Zimmer auf, wenn ihr Besuch kommt.
Ja.
Siehst du, Joshua macht es auch.
Joshua bringt seine Sorgen vor das Kreuz. Ganz schön schwere Sorgen. Und jetzt kann er voller Elan wieder heimgehen. Und da hinten
zündet Maria die Kerze an.
Genau, sie bringt das Licht in die Welt. Okay, danke schön.
Also wir können die Sorgen vor Gott bringen. Wir können unser Herz aufräumen. So ganzen Müll, den ganzen Streit, vielleicht irgendwelche Diskussionen mit Leuten führen und da Gespräche suchen, um wieder alles aufzuräumen. Und eben das Licht. Ich stelle es lieber nochmal da. War ich zu schnell. Sorry. Und Jesus, das Licht der Welt, kommt in der Adventszeit. Und deswegen gibt es auch den Kalender und den Kranz. Ja, und die Lesung heute ist im Psalm 24, 7 bis 10. Öffnet euch weit, ihr ehrwürdigen Tore. Der mächtigste König will einziehen. Wer ist dieser mächtige König? Er ist der Herr, der Starke und der Gewaltige. Der Herr, der Sieger in jeder Schlacht. Öffnet euch weit, ihr ehrwürdigen Tore. Der mächtigste König will einziehen. Wer ist dieser mächtige König? Er ist der Herr über Himmel und Erde. Er ist der mächtigste König.
Kindern ganz herzlichen Dank. Ihr habt schon das meiste gesagt, was ich eigentlich in der Predigt sagen wollte. Und dann könnte einer sagen, dann gehen wir nach Hause, da haben wir es hinter uns. Aber ein bisschen Zeit wollen wir uns doch noch nehmen, um uns noch ein bisschen mehr mit der Sache zu beschäftigen. Übrigens waren das zwei interessante Aussagen. Jesus ist in Jerusalem geboren oder in Nazareth. Das eine mit Jerusalem, das haben Wissenschaftler festgestellt gehabt. Wenn man in die Bibel reinguckt, sieht man, wie klug Wissenschaftler sein können. Sie suchten den geborenen Jesus, aber sie dachten nicht, dass er in Bethlehem geboren ist, sondern sie zogen nach Jerusalem und brachten damals Jesus in Lebensgefahr. Denn der dortige König, der wollte es nicht ertragen, dass es noch einen anderen König neben ihm gibt. Und das andere mit Nazareth. Eine Bischöfin, die gern mal angetrunken ein bisschen Auto fährt, die hat das nämlich auch mal von sich gegeben vor einigen Jahren. Wenn er geboren ist, dann ist er mit Sicherheit nicht in Bethlehem geboren. Das wäre nur die Erfüllung irgendwelcher alttestamentlichen Ankündigungen, sondern er ist der Sohn von Maria und Josef. Auch Bischöfe sind nicht nur mit Heiligen Geist gesegnet, sondern eben auch mit anderem Geist, wie man hin und wieder sogar bis in die Nachrichten reinhört. Aber genug dieser üblen Polemik. Es ist trotzdem so, Jesus ist in Bethlehem geboren. Und Bethlehem wird in der Bibel als eine bewusst kleine Stadt bezeichnet. Das heißt, er ist dort geboren, wo man es nicht erwartet. In einer kleinen Stadt. Jetzt will ich mal sehen, ob ich das Ding hier wieder an... Ja. Das Thema über den Bibeltext, den ich hatte, Advent, ein großartiger Besuch, steht vor der Tür. Ein großartiger Besuch. In der Adventszeit hat man zu normalen Zeiten gerne Besuche gemacht. Man kriegte so die Besuche von den entfernteren Verwandten. Weihnachten war ja meist die Familie unter sich, aber ich denke immer noch gerne an eine eigentlich eine Urgroßtante von uns. Die tauchte immer am zweiten Advent auf und die brachte schöne Geschenke mit. Das war nicht viel, aber für damalige Zeiten schon. Die brachte sogar das Mittagessen mit. Und wir freuten uns jedes Mal, es gab jedes Mal falschen Hasen. Das über viele Jahre, wisst ihr, falscher Hase, das ist nicht eine Katze. Auch Katzen haben sie manchmal falschen Hasen nach dem Krieg genannt. Nein, das ist so aus Gehacktes, so eine Art Brot gemacht. Und ich habe es immer noch in der Erinnerung, wie sehr wir uns gefreut hatten, wenn Tante Lydia kommt. Ein großartiger Besuch steht vor der Tür. Das heißt Advent. Advent hat ja auch einer von euch gesagt. Heißt Ankunft. Ja, ich glaube das. Jetzt geht's. Besuch für uns und für die Welt ist angekündigt. Der Besuch für uns und für die ganze Welt ist angekündigt. Im Alten Testament, also dem ersten Teil der Bibel, da war vieles vorhergesagt, dass Gott uns Menschen mal besuchen würde. Das war angekündigt und es erfüllt sich auch so. Ich hatte ja Corona. Ist eine interessante Erfahrung, Corona. Aber jetzt ist sie weg, bei mir zumindest. Aber ich weiß, auch andere aus der Gemeinde haben momentan Corona. Wahrscheinlich über die Schule oder so ins Haus gekommen. Und da sollte man auch für die beten, dass es ihnen bald wieder gut gehen möchte. Nicht Corona hat sich angekündigt, sondern es hat sich angekündigt für uns alle, der großartigste Besuch, und zwar der Besuch unseres Gottes. Ich sagte das eben schon, Advent ist eine Zeit mancher lieber Besuche. Bei uns kam diese Großtante und wir haben sie immer schon vom Bahnhof damals abgeholt. Bei manchen kommen Tante und Onkel. Dann hin und wieder warten welche auf den Nikolaus. Da hat sich irgendeiner verkleidet, in manchen Gegenden läuft das so. Manchmal kommt Oma und Opa, die vielleicht nicht so in der Nähe sind. Aber ich habe zum Beispiel auch damit gerechnet, dass irgendwann mich mein Bruder besuchen kann, den ich nur ganz selten mal sehe. Manchmal trifft man auch alte Freunde. Besuch ist immer etwas Schönes. Und Besuch, da hat man auch mit Freude und mit Spaß zu denken. Und oftmals mit Süßigkeiten und mit Geschenken. Normaler Advent ist eine Zeit solcher Lieber- und Vorbesuche. Gibt auch noch andere Besuche. Da habe ich noch mal so eine Oma und eine Opa beim Kaffeetrinken dargestellt. Daneben ist so ein Bild aus alten Zeiten, wo so Könige da kamen und unten drunter, das ist ein echter König. Früher wussten die Könige noch, wie man sich benimmt. Heute wissen sie das oft auch nicht mehr, aber die Leute jubeln ihnen genauso zu. Advent ist eine Zeit, wo mancher froher Besuch zu erwarten war. Nun habt ihr ja das Bibelwort aus Psalm 24 gehört. Da hieß es, macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch. Und dann wird von dem geredet, der da kommen will. David redet von einem anderen, größeren Besuch. Einen größeren Besuch als Verwandte oder als Freunde, und zwar dem Besuch Gottes. Gott will uns besuchen. Manche beten vor Mittagessen, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Vielleicht kennt er das Gebet auswendig. Jesus ist irgendwie immer da, auch wenn wir das nicht gesagt haben. Aber in der Bibel steht, dass Jesus in besonderer Weise auf die ganze Welt als Besucher kommen wird. Er kommt als ein König. Ich habe hier mal zwei Könige abgebildet. Der eine hat einen schrecklichen Krieg zu verantworten. Das ist der Schräge. Das ist der Kaiser von Japan. Zu seiner Zeit ließ er sich sogar als Gott verehren. Und er ist der Verantwortliche gewesen im Zweiten Weltkrieg für die Japaner. Daneben ist ein afrikanischer König, Haile Selassie. Das war der letzte aus seinem Stamm. Er behauptete sogar, er wäre ein Nachkomme von Salomo. Das tut die ganze Familie behaupten. Er ist zum Schluss von den Kommunisten erschossen worden dort in Afrika. Die interessierte kein König Salomo, sondern die wollten ihre Macht durchsetzen, wie sie es an vielen Punkten gemacht hat. Eigentlich waren diese Könige zum Schluss gar nichts mehr. Der japanische Kaiser ist, der hat man gelassen als Kaiser, aber nicht einmal mehr so als Staatsoberhaupt, wie bei uns der Großonkel, den sie da alle 4 Jahre wählen und der da was zu sagen hat, sondern er ist nur noch ein Symbol, so steht er sogar dort, ein Mensch, der nur noch ein Symbol für Japan ist. Und der andere, der war so schlecht dran, dass er sich vor seinen Feinden nicht mehr erwehren konnte. Und sie haben das dann überall in der Welt rumverbreitet. Er hätte sich unterm Bett versteckt vor ihnen, aber sie haben ihn doch abknallen können. Ein echter König ist Jesus. Den kann keiner umbringen, den kann keiner wegjagen. Dem wird die Macht letztlich auch nie genommen. In diesem Psalm, da heißt es, es ist der König der Ehre. Ehre, Ehre, das heißt des Anstands. Einer, wo man nicht sagen kann, dieser König ist verlogen, dieser König ist hinterhältig, sondern er hat eine große Ehre. Ich habe noch einmal 2 Bilder von Königen. Da ist ein Mann, das ist links dieser Mann neben dem mit dem interessanten Kopfschmuck, das war der spanische König. Der war kaum zurückgetreten, da kam schon raus, dass er für bestimmte Geschäfte sich Millionen hat zustecken lassen. Und dann musste dieser König, der sonst überall sehr gelobt war, sogar flüchten. Heute sitzt er irgendwo in Saudi-Arabien bei seinen Freunden, die ihm damals Geld zugesteckt haben, im Exil. Sein Sohn ist König in Spanien, das ist ja meistens bei denen, hat auch nicht viel zu sagen, aber er hat deutlich gemacht, mein Vater kommt zur Lebzeit nicht mehr in unser Land. Er hat die ganze Familie in Unehre gebracht, weil er sich hat Geld schenken lassen für Vorteile. Solche Könige gibt es, peinliche oder auch korrupte. Korrupt ist das, wenn einer etwas macht, weil man ihnen Vorteile verspricht. Daneben ist eine Königin, die hat zwar auch nichts zu sagen, die hält einmal im Jahr eine ganz wichtige Ansprache, bei dem sie nicht einmal ein eigenes Wort rein formulieren darf. Das ist die Thronrede. Aber sie ist die Königin, die schon am längsten auf der ganzen Welt Staatsoberhaupt ist. Und die möchte auch noch weitermachen. Früher hatten Könige ein Schwert oder in Deutschland hatten sie einen Reichsapfel. Weiß jemand, was das ist? Reichsapfel. Ja? Ja, den kann man nicht essen. Das ist eine goldene Kugel, wo ein Zeichen oben drauf ist. Hatten früher. Wisst ihr, was die Königin von England immer mit sich führt? Eine Handtasche. Könnt ihr auf allen Bildern sehen. Eine Handtasche. Und die Zeitungen, die spekulieren immer, welchen Hut hat sie denn diesmal auf? Eigentlich haben die Könige ja eine Krone auf. Aber mit den heutigen Königen, da ist eben nicht viel los. Aber die englische Königin genießt ein hohes Ansehen. Einmal, weil sie noch arbeitet mit über 90 Jahren. Es kommt vielleicht auch in Deutschland noch, wenn die Rente noch knapper wird. Aber sie arbeitet immer noch mit über 90 Jahren. Und sie hat sich eigentlich in ihrem Leben nie viel Schlechtes erlaubt. Und deswegen ist sie angesehen. Auf dem einen Bild war sie jünger, auf dem anderen Bild ist sie so wie heute. Wenn ihr ein Bild von mir seht, wo ich jünger war, da war ich einen halben Zentner leichter. Wenn ich eine Jacke von damals anziehen würde, da würde ich den Knopf nur noch bis hierher kriegen. Man wird, wenn man älter wird, auch verändert sich der Mensch ein bisschen. Nun, ich sagte, David hat gesagt, dass Gott kommen wird. Und Gott kommt als ein echter König, nicht als einer, den man ausschalten kann, wie diesen Kaiser Haile Selassie, den sie erschossen haben, wie diesen japanischen, den sie seine Macht und Ehre genommen haben, oder wie dieser spanische, der nur noch peinlich und korrupt war, nicht einmal wie die englische, die anständig ist, aber letztlich auch nichts zu sagen hat. Er kommt mit Macht. So sagt das die Bibel. Seine Macht ist durch nichts geändert. Ich habe einmal ein Bild gesehen, wie so ein König, das ist natürlich nur ein Symbol. Man sagt manchmal, der Löwe ist der König der Tiere, aber weil er so ein starkes Tier ist. Gott ist stärker als alle Wesen. In der Bibel steht, dass es Engel gibt, und zwar eine große Zahl von Engeln, die man gar nicht zählen kann. In der Bibel steht aber auch, dass es einen Teufel gibt, einen Feind Gottes, der auch mächtig ist. Aber Jesus und Gott sind stärker als all diese Wesen. Er ist ein König voller Macht und Herrlichkeit. Und kein Parlament, kein Mensch kann seine Kraft verändern und einschätzen oder einschränken. Wie erlebte der David, der diesen Psalm geschrieben hat, nun den Gott, der da kommt? In der Zeit, wo David lebte, da gab es noch keinen Tempel. Der Tempel, das war ein Gebäude, wo man davon ausging, in diesem Gebäude finde ich Gott. Das gab es zu seiner Zeit noch nicht. Er wollte zwar so einen Tempel bauen, aber das hatte Gott nicht zugelassen. Aber das Wichtigste im Tempel war ein Kasten, ein vergoldeter Kasten mit einem Deckel, und auf dem Deckel waren zwei große goldene Engel. Das nannte man die Bundeslade. Und in diesem Kasten waren zwei Steintafeln. Und auf den Steintafeln stand was drauf. Weiß jemand, was das für Tafeln waren? Ja? Jawohl, die 10 Gebote waren in diesem Kasten. Und jeder, der an Gott glaubte, wusste, Gott ist dort, wo die 10 Gebote sind, wo sein Wort ist. Und einmal haben Feinde diesen Kasten gestohlen. Aber dann konnte König David ihn befreien, wieder rausholen. Und dann hat er diesen Kasten nach Jerusalem bringen lassen. Und die Bibel sagt, dass er selber so glücklich war, dass er vor diesem Kasten gesprungen ist vor Freude. Jetzt kommt Gott zu uns nach Jerusalem. Macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, sagt er in diesem Psalm, dass der König der Ehre einziehen kann. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr mächtig im Streit. Er ist stärker wie alles andere. David war auch ein echter König, der auch viel konnte. Aber er wusste, eines Tages werde ich sterben. Kein König, kein Mensch bleibt hier immer auf der Erde. Aber er wusste, es gibt einen König, der wird nie sterben. David wusste, es könnten einmal Feinde kommen, die nehmen mir meine Macht weg, so wie diesen äthiopischen Kaiser. Sein eigener Sohn wollte ihn mal umbringen und wollte ihn ausschalten. Das ist ihm im Leben so passiert. Aber er wusste, es gibt einen König, den kann man nicht entmachten. Und deswegen war er glücklich. Heute wird das manchmal so ein bisschen nachgespielt, wie diese Bundeslade nach Jerusalem kam. Das eine Bild ist so ein Nachspielen dieses Einzugs. David freute sich, dass diese Bundeslade nach Jerusalem kam, weil er sagte, damit kommt Gott zu uns und ist in unserer Mitte. Hat jemand von euch einen lieben Gott schon mal gesehen? Ja? Im Gedächtnis. Vielleicht kann man sogar im Traum sich vorstellen. Aber eigentlich kann man mit den Augen ihn nicht sehen. Aber einmal ist Gott ein Mensch geworden. Wisst ihr, wann? Und wie und welcher Mensch das war? Ja? Jesus. In Jesus ist Gott ein Mensch geworden. In Jesus ist Gott ein Mensch geworden. Und er war auf dieser Erde. Er ist in Bethlehem geboren. Daran denken wir besonders auch in der Adventszeit. Er ist am Kreuz gestorben, um uns zu erlösen. Und bevor Jesus dann aus unserer Welt in die unsichtbare Welt gegangen ist, vorher hat er seinen Jüngern gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Der König der ganzen Welt, der immer alles in der Hand hatte, das war Jesus. Da hat jemand versucht, so ein Wappen für Jesus zu malen, hier auf dem einen Bild. Nun, Jesus hat kein solches Wappen, aber er ist der König der Welt. Als ich Kind war, da habe ich in der DDR gelebt. Da wollten die Menschen oder die Regierung und so, die spotteten und lästerten über Gott. Ich weiß noch einen Tag in meiner Schule, als die Direktorin von der Schule bei uns reinkam. Und dann fragte sie vor der ganzen Klasse, wer glaubt von euch denn noch an einen Gott? Und da waren zwei Mädchen, waren beide katholisch, die meldeten sich. Und ich war zwar noch nicht so im Glauben wie jetzt, aber ich dachte, ja, das Gott gibt, glaube ich auch, ich melde mich auch. Und da stand sie vor der Klasse und dann sagte sie zu der ganzen Klasse, guckt mal die drei dummen Leute, lacht die doch mal alle aus. Ich hatte das längst vergessen. Und wir hatten vor 2 Jahren ein Treffen von all den Schülern, mit denen ich mal zusammen in der Schule war. Und da erwähnte das ein Mädchen, also ein Mädchen von über 65 Jahren oder bald 70, und sagte, wir wissen das noch. Aber wir haben das nie vergessen, dass kein einziger euch ausgelacht hat. Das war so. Die Direktorin, die ging dann raus, ganz bedeppert, was hier los ist. Aber so ist das. Als ich dann etwas älter war, da war ich im Jugendkreis und da hatten wir so ein Abzeichen, so eine Kugel und so ein Kreuz drauf. Das war das Zeichen der jungen Gemeinde. Und uns hatte dann jemand erklärt, das ist unser Glaube. Die Kugel, das ist die Welt. Und über der Welt gibt es einen König, gibt es einen Herrn. Und das ist Jesus. Jesus ist der Herr der Welt. Das hatte dieses Kugelkreuz zu bedeuten. Wie stellen sich nun Menschen auf den Besuch Gottes ein? David in Jerusalem, sagte ich, der hat alles vorbereitet, dass man die Bundeslade bringen konnte. Wie stellen sich Menschen auf den Besuch Gottes ein? Das Wort Advent heißt ja Ankunft. Eigentlich könnte jeder wissen, jeder, dass Jesus einmal wiederkommen wird. Und eigentlich könnte auch jeder wissen, dass Jesus einmal in Bethlehem geboren ist. In dem Jahr, wo ich mich bekehren durfte, da war ich im Advent in der Versammlung, im Gottesdienst. Die war immer nachmittags. Und da hat bei uns ein Bauer gepredigt. Bei uns haben viele Laien gepredigt. Und da kam vor, der ist mit dem Zug gekommen und der ging vor und sagt, heute habe ich aber was erlebt. Auf eurem Bahnhof, da ist was los. Da rief einer ständig, Prost Neujahr. Das war erst Advent. Prost Neujahr. Und ich guckte, das war ein Besoffener. Prost Neujahr. Und dann fasste der an den Kopf und sagte, ach nee, es ist ja Advent. Der Hauptsache, wir können saufen. So denken manche. Der Hauptsache, saufen. Der Hauptsache, randalieren. Der Hauptsache, Spaß. Aber das im Advent, es heißt, einer wird kommen, Jesus. Da denken nur wenige dran. Hier, das Mädchen langweilt sich. Oder die junge Frau langweilt sich. Man kann wissen, Jesus wird kommen. Aber viele sagen, ach, lass mich doch im Frieden. Du langweilst mich, interessiert mich nicht, ist nicht meine Sache. Und daneben, da ist so ein Bild, das ist Spott. Und zwar ein ganz altes Spottbild. Ich weiß nicht, ob euch schon mal jemand verspottet hat, weil er an Jesus glaubt. Dieses Bild, das ist fast 1900 Jahre alt. Das hat man gefunden, so wie heute Graffiti. Das hat jemand an eine Wand geschrieben. Da ist ein Kreuz und an dem Kreuz ist ein Esel. Und darunter steht, dass dieser Mann, der daneben ist, seinen Gott anbetet. Das heißt, schon vor so langer Zeit waren Leute da, die verspotteten die Christen. Die sagten, das ist doch ein Eselsglaube, das ist ein dummer Glaube. Und der auch ein Soldat ist, der war ein Soldat, der betet seinen Gott an. Wenn man an Jesus glaubt, dann kann man es immer wieder mal erleben, dass welche spotten, dass welche einen Schwierigkeiten machen. Die Welt, die bereitet sich nicht auf sein Kommen vor. Aber wie David ruft, wir sollen uns darauf vorbereiten. Türen und Tore, die sind doch ein Ding zum Aussperren. Wir haben die Tür, damit nicht jeder reinkommen kann. Und das ist eigentlich der Grund, warum man eine Tür hat. Bei uns, wo ich als Kind war, wir wohnten mit anderen in einem Haus, da war eine Bedingung, abends um 8 muss die Haustür zugeschlossen werden. Es war überall so, damit keiner rein kann, der vielleicht stiehlt oder Probleme macht. Eine Tür oder ein Tor ist, um Leute draußen zu lassen. Und jetzt steht hier, macht die Türen weit, damit Gott reinkommen kann. Ich war schon, also öfter bei den Fahrten, vielleicht schon 70, 80 Mal in Jerusalem. Jerusalem hat eine große Mauer, wie früher, eine große Stadtmauer ringsherum. Und bitte? Ach, die ist viel größer. Die ist viel länger. Nein, eine Stadtmauer um die Altstadt ringsherum. Und dann hat die Stadtmauer Tore. Interessante Tore, schöne, verzierte Tore. Aber ein Tor gibt's, das ist aufgebrochen. Da ist sie nur noch links und rechts. Und zwar ist das 1908 oder 9 oben aufgebrochen worden. Da war nämlich der deutsche Kaiser zu Besuch. Und dann meinte man, wenn der kommt mit seinem Pferd und seiner großen Mütze da, die Ehrenmütze, die die hatten, dann darf das sich ja nicht irgendwie stoßen. Und da hat man wirklich da oben das aufgebrochen. Man brauchte die Tore auch gar nicht mehr, die hatten ja keinen Sinn mehr. Aber man hat das damals aufgebrochen, um zu zeigen, der ist willkommen. Wenn David sagt, mach die Tore weit, dann sagt das, mach die Tore weit, damit Gott in diese Welt kommen kann. Wie die, die Tore in Jerusalem weit gemacht haben, weil sie sich freuten, dass der deutsche Kaiser zu Besuch kam. So sollten wir auch unsere Tore weit machen. Und da habe ich so drei Dinge daneben geschrieben. Die Türen zum Beispiel in der Schule. Dass man nicht verheimlicht, wenn man Christ ist. Damit auch die anderen Mitschüler, die sollen das auch wissen können. Oder wenn jemand wo arbeitet, die Arbeitskollegen bei Erwachsenen, die sollten auch wissen, ich glaube an Gott. Auch wenn die anderen einen dann für nicht ganz normal halten, macht die Türen weit, damit da Gott einziehen kann. Damit er in der Schule sein kann, im Betrieb oder auch im Krankenhaus. Ich kannte eine Frau aus Musbach, die war als Kind immer in der Kinderstunde. Später war sie im Jugendkreis. Aber dann hat sie sich von der Gemeinde losgesagt. Sie heiratete einen Mann, der wollte nicht viel vom Glauben wissen. Und dann war ihr das peinlich. Und da hat sie Jesus nicht in ihrem Herzen gelassen. Und dann, Jahre später, wurde sie eingeladen. Sie war schon älter. Sie wurde eingeladen und sie kam wirklich wieder zu Jesus zurück. Und dann wurde sie krank. Sie kriegte Lungenkrebs. Und es war schlimm. Sie kam in ein Krankenhaus nach Heidelberg, wo viele mit dieser Krankheit liegen, zur Operation. Sie ist zweimal dort schwer operiert worden. Und sie erzählte mir, die das erste Mal mit mir im Zimmer lag, die ist schon tot. Aber ich konnte ihr noch was von Jesus sagen. Und dann sagte sie, ich habe mein ganzes Leben den Leuten nichts von Jesus gesagt, weil ich mich so geschämt habe, nicht mal meinem Mann. Aber jetzt hat Gott es möglich gemacht, dass, wo ich so krank bin, der noch was sagen konnte. Sie ist dann auch gestorben, aber sie wollte, dass sie Gott die Tür öffnet, auch in das Krankenzimmer, damit sie anderen was von Jesus sagen kann. Ein letzter Gedanke. Wie stellt man sich auf diesen Besuch ein? Jesus ist ja schon mal gekommen. Es war nämlich angekündigt, dass er in Bethlehem geboren werden sollte. Und dann heißt es im Neuen Testament, wie das war, als Jesus kam. Er kam in sein Eigentum. Was meint ihr, was mit dem Eigentum Jesu gemeint ist? Ja? Die Kirche ist sein Eigentum, ja? Und was noch? Ja? Die Welt. Er hat doch die Welt gemacht. Und auf der Welt gibt es die Kirche, wo man ihm besonders begegnen kann. Er kam in die Welt. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Sie wollten ihn nicht. Aber alle, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Er kam und die Menschen wollten ihn nicht. Aber wer ihn dann angenommen hat, der ist glücklich geworden. Der wurde dann auch ein Gotteskind. Jesus kam in die Welt und sagte, jeder, der zu mir kommt, der soll jetzt mein Bruder oder meine Schwester sein. Wenn ihr an Jesus glaubt, dann seid ihr der Bruder Jesu oder auch die Schwester Jesu. Und wenn Jesus unser Bruder ist und Gott der Vater von Jesus ist, was ist denn Gott dann zu uns? Ja, auch der Vater. Natürlich, da wird Gott auch unser Vater. Ja. Ja, auch in diesem Leben. Auch hier jetzt schon. Nicht, als manche denken, erst wenn wir tot sind. Da hast du recht. Nein, er ist jetzt schon unser Vater. Er kam in diese Welt und in Jesus. Und wer ihn annahm, der wurde ein neuer Mensch. Aber die anderen, die hatten das nicht. Die blieben allein. Wie sieht's heute aus? Ich habe da so ein Bild gefunden. Das sind Gottlose. Und die werben für die Gottlosigkeit. Manchmal verteilen ja Gläubige so Schriften und laden welche ein. Aber heute sind wir in einer Zeit, wo auch Gottlose werben für die Gottlosigkeit. Auf dem Plakat steht, gottlos glücklich. Weil die Christen ja oft so sagen, weil ich gläubig bin, bin ich glücklich. Es gab so ein Lied, da hieß es, ich habe Freude in meinem Herzen, jede Stunde, jeden Tag. Und im letzten Vers hieß es, ich habe Jesus in meinem Herzen, jede Stunde, jeden Tag. Und dann kommen die Gottlosen und sagen, ihr mit eurem Glück, gottlos ist man glücklich. Es werben welche für die Gottlosigkeit. Die Welt will ihn heute nicht einlassen, die Mehrheit in der Welt. Das ist traurig, aber es ist so. Wir dürfen nicht blind sein, so ist es. Und ich habe hier ein anderes Bild. Seht ihr mal, auf der einen Seite ist eine Kirche. Auf der anderen Seite ist Fußball. Ich glaube, gestern oder vorgestern war eine Fußballveranstaltung. 50.000 Zuschauer. Die haben sich aber gegenseitig den Corona in den Mund geblasen. Das könnt ihr annehmen. Da aber 50.000 ohne Angst gehen die dahin und brüllen und machen Fußball und es wird erlaubt ohne Hygienekonzept oder mit Hygienekonzept ganz gleich 50.000 auf einen Haufen. Aber wie sieht's in der Kirche aus? Hier sind mal noch viele drin. Ich hatte einen Freund, der war Pfarrer und der wollte, dass Heiligabend auf jeden seiner Orte, da hat er 8 Stellen Gottesdienstes. Und dann bat er mich, dass ich doch auf 3 Stellen Gottesdienst halten sollte für ihn. Beim ersten Gottesdienst, nachmittags um 2 am Heiligabend, da waren 10 Leute da. Beim zweiten Gottesdienst, da waren nur 7 so. Und beim dritten, da waren 3 Leute. So gottlos war die Gegend. 3 Leute. 2 Frauen und ein Kind. Und ein Hund. Die Tür von der Kirche war so ruiniert, die ging nicht richtig zuzumachen. Der Hund kam immer rein und dann wollte die eine Frau den immer wegjagen. Und ich sage, lass doch den einzigen nicht gottlosen Hund auch hier drin. Und sie haben mich dann gelassen. Sieht oft so aus, dass die Leute sich nicht viel für Gott interessieren. Fürs Fußball schon, aber für Gott? Leere Kirchen, aber Massen im Fußballstadion. Und die lassen sich dann auch nicht von Corona verscheuchen. So sieht's aus. Es gibt ein interessantes Bild, das habe ich schon oft gesehen. Da sieht man, wie Jesus an eine Tür klopft. Und dann ist der Teil eines Bibelverses darunter geschrieben. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Jesus hat gesagt, er will kommen. Und daran denken wir am Advent. Und Jesus steht vor der Tür und sagt, ich klopfe an. Und wenn jemand anklopft, dann sollte man ihn auch reinlassen. Als ich Kind war, das gibt es heute vielleicht nicht mehr so, aber als ich Kind war, da war bei uns das Geld oft knapp. War manchmal sehr knapp. Am 20. Monat war eigentlich schon fast alles ausgegeben und wir haben manchmal beim Kaufmann anschreiben lassen müssen, weil es knapp war. Aber oft kam in der Zeit die Frau, die das Geld von Strom kassieren wollte. Ich weiß noch wie heute. Unsere Mutter sagt, was ich jetzt ganz ruhig. Keiner sagt was. Und dann stand sie draußen, klopfte. Wir sagten, kein Buchs. Weil wir alle Angst haben, die kommt und wir haben kein Geld. Es ist dann doch irgendwo bezahlt worden. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir meinen Strom abgeschnitten gekriegt haben. Aber das gab es früher oftmals. Es wurde alles so bar kassiert. Wenn jemand klopft, will er rein. Und wenn man so tut, als hört man nichts, dann verleugnet man sich. Mit so einem Strom, das geht. Aber wenn Jesus sagt, ich möchte in dein Leben, dann sollte man ihn reinlassen. Denn er will doch, dass wir Gottes Kinder werden. Ich habe noch ein letztes Bild hier. Es gibt so ein Buch, da hat jemand mal gezeigt, wie es im Herzen der Menschen aussieht. Im Herzen der Menschen, da ist oft viel Böses. Seht ihr das Viehzeug hier? Frösche, Kröten, Ziegenböcke, Schweine. Jedes dieser Tiere ist ein Symbol für eine bestimmte Sünde. Aber wenn wir Gottes Wort hören, da oben der Engel, der hat die Bibel in der Hand, und der zeigt diesen Menschen das Kreuz, dann macht er ihm deutlich, du kannst doch zu Gott kommen. Ist dein Herz, deine Herzenstür auf, wenn Jesus wiederkommen wird? Ist sie auf, dann musst du sie heute schon aufgemacht haben. Und wenn du deine Herzenstür öffnest, dann will er in dein Herz kommen. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Wir singen von dem Lied noch zwei Verse. Und dann sollte sich mal jeder überlegen, habe ich meine Herzenstür für Jesus aufgemacht? Und wenn wir das getan haben, dann will und kann er in unserem Herzen sein. Amen. Wir singen jetzt noch zwei Verse von dem Lied. Lasst uns beten. Ja, Herr Jesus, hab Dank dafür, dass du uns Menschen nicht vergessen hast. Du bist damals zu diesem ersten Weihnachten als kleines Kind in die Welt gekommen. Und hab Dank, dass wir in der Adventszeit immer wieder daran denken dürfen, dass mit dir das Licht und die Freude in die Welt gekommen ist. Herr Jesus, viele haben dich damals nicht gewollt. Aber hab Dank, dass wir von dir gehört haben und dass wir dich lieb haben dürfen und dass wir dich wollen, Herr. Hab Dank, dass du aus uns Gotteskindern gemacht hast. Dank, dass du jetzt unsichtbar da warst. Bitte bewahre uns das im Herzen, dass wir immer wieder dran denken. Du willst in unserer Umgebung sein, wo wir sind, in der Schule, auf Arbeit. Überall willst du mit uns sein. Wir freuen uns darüber, dass du aber auch in unserem Inneren, in unserem Herzen sein willst. Nimm das weg, was falsch ist, und gib, dass wir dir recht treu bleiben können. Wir wollen dich bitten für die, die krank sind. Wir wollen dich bitten für die, die heute gerne hier wären, aber nicht können. Grüße und segne auch sie. Herr, hab Dank, dass du jeden einzelnen von ihnen lieb hast und uns auch, Herr. Und wir haben so vieles, wo wir oft gar keine Worte dafür haben. Wir wollen alles deinem Vater sagen mit dem Gebet, das du einmal deinen Jüngern gelernt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und schenke uns deinen Frieden. Amen. Nehmt bitte Platz. Ich danke nochmal den Kindern, dass ihr uns das so schön dargestellt habt, auch in eurem Anspiel, all denen, die mitgewirkt haben. Und wie gesagt, die Zukunft, wie das mit den Versammlungen im Einzelnen geht, ist noch nicht ganz klar. Jetzt ist erst einmal Mittwoch die Bibelstunde und nächster Sonntag ins Auge gefasst. Wenn sich was ändert, erfahren das alle. Ich verabschiede mich auch von denen am Internet und wir hören noch auf ein Musikstück. Und dann können die, die zum Gebet noch bleiben können, noch kurz zusammenbleiben. Und die Brüderratsmitglieder sollten danach noch für eine kurze Absprache da bleiben.